Ja, willkommen an diesem ersten Morgen unseres Silvester-Retreat. Ich bin selbst gerade so, braucht etwas Kraft, die Energie so hier zu zentrieren. Restaurant ist einfach auch von der Energie, auch wenn das alles sehr schön läuft, anders als wenn wir als Einzelgruppe bekocht werden von unserem guten Vincent oder Hermann oder Lisa im Montal. Ich sage nicht besser, aber anders. Und hier so die Energie zu zentrieren, zu spüren, okay, das ist alles, eigentlich ist es außenrum ist Support dafür, dass wir hier dieses Retreat machen können. Die Dinge, die ich mit euch teile im Teaching, so wie jetzt, haben einen, ich sag mal, elastischen Bezug zu deinem möglichen Prozess, zum Aufbau und Ablauf des Silvester-Retreats oder von Retreats generell und oft ziemlich dezidiert auch mehr oder weniger zu den tiefergehenden Praktiken, die wir dann nachmittags machen. Heute machen wir ein Inquiry mit mehreren Phasen. Ich würde heute gern anschließen, was öffnen, was gestern schon begonnen hat, die Möglichkeit von uns Menschen, dass wir bei aller Dynamik der inneren Evolution, der Entwicklung stagnieren können oder das, was festhängt. Und natürlich nicht das Festhängen zu beschreiben, das wäre nicht so furchtbar inspirierend, sondern zu beschreiben, wie der Prozess geschieht, wenn er sich, sag mal, wo Verhängungsmöglichkeiten sind, sodass wir das erkennen können, inklusive ich selber, wenn ich das mit euch teile, dass wir erkennen können, wo die Möglichkeiten sind, wo sie es verklockt, wo die Ankerpunkte, die Widerhaken sein können, die menschlich sind, nicht böse, falsch oder idiotisch, sondern menschlich, aber nicht unbedingt hilfreich. Nicht alles, was nicht ganz krass ist, ist deshalb gleich hilfreich. Also wir gucken, wie hilfreich im Sinne von, was unterstützt das Leben. Was geht letztlich für die Liebe und die Entfaltung des Lebens. Und für die dir innewohnende Vision, die das Universum mit dir hat, dass es dich gibt. Etwas groß formuliert. Und ich beschreibe das etwas in der philosophischen Sprache, mache eine Ausflüge in die Entwicklungspsychologie und in die spirituelle Entwicklung und bind das so zusammen. Das Ganze hat eine initiatische Figur. Und die meisten von euch kennen das. Ich liebe die Punkte, weil das kommt so ein bisschen aus der mündlichen Tradition. Im Buddhismus habt ihr das ganz viel. Und auch in indigenen Traditionen haben wir das. Die fünf Elemente oder die drei Grundgifte des Geistes oder der achtfache Pfad oder was. Und wir machen jetzt einen siebenfachen Pfad. Wie löse ich die Verklockung oder was gehört dazu? Also es sind sieben Aspekte, die sich mir zeigen, das ist kein Absolutheitsanspruch, wenn ihr das teachen würdet, habt ihr vielleicht mehr oder weniger, aber mir zeigen sich sieben Hauptaspekte, wie ein initiatischer Weg geschieht mit dem Fokus von, wie können wir uns verhängen, wie können wir die Verhängung verstehen, dass es sich löst. Und ihr werdet die ein oder andere Weisheitslehre da drin wiedererkennen. Also, ich fange gar nicht mal so ganz vorne an, sondern ich fange da an, wo wir wieder mal zunächst und zumeist mich eingeschlossen, uns bewegen. Und damit auch ziemlich konkret so, wir können das immer konkret rückbinden an unser jetzt Silvester, das Jahr 2025 geht zu Ende und das will ich gut abrunden und loslassen und was Neues kann sich öffnen. Der erste Schritt ist, was die Gestalttherapie nennt, unerledigte Geschäfte abrunden. Also das ist die Neigung, möchte ich gar nicht sagen, die Gesetzmäßigkeit. Es gibt Gesetzmäßigkeiten in der Wirklichkeit, die wir nicht einfach überspringen oder gegen den Strich bürsten können. Die Gesetzmäßigkeit ist, dass etwas, was wir mal gelebt haben oder was gerade zu Ende geht oder was noch in dir ist, aber du spürst, es ist nicht mehr das Neueste, das dein Herz erblühen lässt. Es beschäftigt dich noch, welche Formen auch immer. Es kann auch sein, es beschäftigt dich, weil es weh ist. Es kann aber auch sein, es beschäftigt dich, weil etwas in dir klebt da dran. Du hast es mal geliebt und deine Liebe geht eigentlich, oder dein Herz geht schon zu was Neuem, aber das Neue ist noch nicht sichtbar. Also bleibt es beim Alten. Und man spürt dann, ja, ich mache das Alte, fühlt sich aber wie Routine an. Es war mal anders und frisch, ist es aber nicht mehr. Also, dieser erste Schritt ist das Alte, das Gewordene, das Gewesene. Und geworden ist immer auch, wer wir sind. Das will rund werden, das ist die Gesetzmäßigkeit. Das will, und das ist interessant, egal was es ist, selbst wenn es was Heftiges ist, wo du sagst, boah, das hätte ich nicht tun sollen. Oder traumatisch, das hätte mir nicht passieren dürfen. Ihr kennt das, einige von euch sind mit Traumatherapie vertraut. Das Trauma ruht und rastet nicht, bis es genug gewürdigt, durchgeschmerzt, durchgearbeitet, mit Sinn in dich zurückintegriert und dann kann es relaxen. Das heißt nicht, dass es weg ist, aber es dominiert nicht mehr. Solange wir es missachten, dominiert es wie ein hungriger, großer Hund, der jeden Morgen vor der Tür kläfft. Altes will rund werden. Altes will gewürdigt werden. Traumatische Wunden wollen geheilt werden. Und hier in dieses erste Feld gehört im Grunde ganz, ganz viel von jedweder guten Psychotherapie. Psychotherapie ist die Kunst, dass die Themenfelder in der Seele rund werden. Ich lese gerade unter anderem ein Buch von einem Nahtodforscher, den Sascha und ich in Neumarkt live erlebt haben bei einem Vortrag. Der ist im Vortrag eher ein schnoddriger Berliner, der aber tiefe Sachen sagt. In seinen Büchern schreibt er sehr schön, sehr fein, Bernhard Jacobi. Und er beschreibt, was vielen von euch, denke ich, vertraut sein dürfte, das eine Beispiel, nicht mal so sehr aus dem Nahtod, sondern aus der Sterbebegleitung. Ins Konkrete gebracht, können wir tausendfach entfalten. Ein Mann liegt im Sterben und kommt in einen sehr, sehr schwierigen Prozess. Und die Menschen, die bei ihm sind, merken das und können ihn fragen, brauchst du irgendwas? Ja, mir geht auf, gerade sagt der Mann, mein Sohn, der sich in Drogenszenen verirrt hat, den habe ich verachtet und mit dem habe ich 20 Jahre nicht mehr gesprochen, ich wollte ihn nicht mehr sehen und es tut mir sehr leid und das schmerzt. Und dann sagen die, ja, was können wir dafür tun? Ja, ganz toll wäre, wenn der nochmal kommt. Und die schaffen das, diesen Sohn zu holen, dass der herfährt und auch das Bedürfnis des Sohnes ist, sich mit dem Vater zu versöhnen. Und die haben ein kurzes, aber tiefgehendes Klärungsgespräch miteinander. Und kurz darauf, wie wir uns denken können, kann der Vater sterben in Frieden. Und diese kurze Szene steht für viele. Manche von euch haben sowas sicher auch schon begleitet oder miterlebt. Oder ihr kennt das selber als Teil der Szene, also dieses, dass wir gerade in diesem tiefen Loslassen, es ist ja eine ganz, ganz tiefe Initiation, vielleicht die tiefste so in etwa unseres menschlichen Daseins zwischen Geburt und Sterben im Sterbeprozess, dass es die Dinge rund werden wollen, nicht einfach, ich gehe ja eh, dann ist ja wurscht, was ich zurücklasse. Nee, der Seele ist es überhaupt nicht wurscht. Und von Nahtodforschung, wo ich da gerade bin, wissen wir, dass ganz viele auch die Botschaft bekommen, du kannst dich nicht hierhin flüchten. Es gibt Dinge, die kannst du besser erledigen und rund machen und gestalten, wenn du im physischen Körper eines Menschen bist. Also drück dich da nicht vor deiner Arbeit. Und dann kannst du gern wiederkommen. Also das ist das Erste, das will rund werden. Das, was uns da entgegensteht, ist, und da erkennt ihr die drei ersten Punkte gehen entlang wie Spiegelpunkte der drei buddhistischen Grundgifte des Geistes, also die wir Menschen in uns haben. Das, was uns da im Wege stehen kann, ist unsere Aversion. Wir wollen das nicht. Das hat mich das eh schon so lange genervt, jetzt will ich mich dann mit dir auch nochmal beschäftigen. Oder ich habe meine Position. Also hätte der Vater in meinem Beispiel auch sagen können, ich habe meine Position, die hat sich verirrt und so sterbe ich. Ja, diese Aversion gegen etwas, das sich uns zeigt. Ein Zen-Meister von mir hat mal gesagt, alles, was in der Meditation auftaucht, hat Melderecht und Meldepflicht bei mir. Und es bittet um gesehen werden und Heilung. Der zweite Punkt, einige von euch gestern schon angedeutet, dass ihr damit auch unterwegs seid, und sind wir immer wieder, ist die Umkehrseite. Ist, dass wenn etwas rund ist und wir spüren, es hat sich wirklich erfüllt, dass wir es dann auch gehen lassen. Vor vielen Jahren war Sascha und ich in einem Tantra-Training und haben auch einige Schwitzhütten gemacht mit den Tantra-Lehrern. Und in einer Schwitzhütte, ich glaube, es war eine Männergruppe dann innerhalb des Tantra-Ausbildungs, Skydancing. Das war ganz interessant, da waren ein paar Männer mit drin. Da gibt es, also in dem Ritualform, wie das da Svagat, der Lehrer da hatte, gab es diese Phase von, was will ich loslassen, was wünsche ich mir und noch bitten und so weiter. Ja? Und in dieser Loslassphase waren einige Männer drin, das war, innerlich musste ich richtig lachen, schon bevor er das dann gesagt hat, die haben gesagt, ich will loslassen und das. Und dann haben sie es nochmal aufgezählt. Und dann haben sie das dritte Mal aufgezählt, was sie alles loslassen wollen. Und dann hat Svagat, der Leiter, dann irgendwann gesagt, ja, dann lass es los, gib deinen Geist frei. Du hast es schon dreimal gesagt. Jetzt reicht's. Dieses, ich will das loslassen, ich will das loslassen und das will ich loslassen. Und nochmal sage ich es mir, was ich alles loslassen will, ist eine Form des Festhaltens. Loslassen ist, ein schönes Wort von einem buddhistischen Lehrer von uns, Martin Elwart, ist die Dinge allein zu lassen. Heißt nicht, sie wegzuschieben, heißt nicht, sie zu verdammen, heißt nicht, sie sich auflösen zu lassen oder, was wir manchmal auch leider im spirituellen Feld machen können, dieses, ach, das ist ja nicht so wichtig, komm, lass es los. Deine Verbindung zu deiner Mutter ist doch, guck mal, ist doch nur diese Biografie, lass es los, komm, ist doch nicht wichtig. Ja, wo wir die Dinge so fast in Luft sich auflösen lassen wollen. Funktioniert aber nicht. Weil die Verbindung zur Mutter in diesem Beispielfall ist ein Teil der Persönlichkeit, die den Weg des Erwachens geht. Das Loslassen ist, die Dinge allein zu lassen. Und die Dinge allein lassen, das ist ein Respekt. Ah, da ist diese vielleicht lange Zeit ungelöste Beziehung zu einem bestimmten Freund. Und jetzt habe ich alles meine getan. Und ich weiß nicht, ich habe keinen Einfluss auf sie oder ihn. Und ich anvertraue das dem Größeren und ich wünsche ihm oder ihr das Beste. Und jetzt lasse ich es allein und ich gebe damit dieser Beziehung, dieser Freundschaft, die vielleicht schwierig war, eine Würde und auch ein Vertrauen, dass es nicht dauernd mein Eingreifen braucht, damit sich was verbessert. Das wäre auch nochmal eine Replik auf unser Thema von gestern mit Kontrolle. Also Kontrolle abgeben heißt nicht Kontrolle über Bord werfen, sondern den Dingen zutrauen, dass sie selber intelligent sind und nicht erst intelligent werden, wenn wir was machen. Eine Beziehung hat eine eigene Seele, eine Freundschaft, ein Feld, sogar ein Arbeitsverhältnis. Gestern einige von Aussteigen aus dem Arbeitsprozess in die Rentenphase gesprochen. Also das auch ein Arbeitsprozess mit einem Institut oder einer eigenen Praxis oder was auch immer, hat eine eigene Intelligenz. Und das Alleinlassen, während wir ihm Respekt geben und Würde. Das ist Loslassen. Und dann steht natürlich über dem Loslassen, wenn wir in eine tiefe, spirituell-mystische Ebene gehen, dieses wunderbare Wort. Viele von euch, denke ich, kennen es, weil ich es immer wieder auch herhole von Paulinus von Nola aus der lateinisch-christlichen Tradition, die Wahrheit wird erst geschaut, wenn das Loslassen vollzogen ist. Das ist im Kern. Das Loslassen, was auch immer das ist, kommen jetzt noch näher dran, was Loslassen beinhaltet. Und hier seht ihr das zweite Grundgift des Geistes im Spiegel. Und das ist die Anhaftung. Also das erste ist die Aversion, das alte Zeug will ich nicht mehr. Und hier ist es dieses Drankleben, obwohl es rund ist, klebe ich immer noch dran. Anhaftung. Immer noch nicht genug davon. Nochmal eine Runde. Und das dritte Grundgift des Geistes, wenn ich mal gerade auf der buddhistischen Spur bleibe, ist Verwirrung. Verwirrung heißt nicht, dass ich nicht weiß, ob ich Äpfel oder Birnen essen soll. Verwirrung heißt in der buddhistischen tiefen Sicht, dass ich überhaupt keinen blassen Dunst habe davon, wer ich eigentlich bin und was das Ganze hier soll. Ignoranz, Verblendung. Heiße, wuchtige Worte, aber ich finde, die Sprache ist da stark. Ja? Diese Verblendung, du bist von einem kleinen Licht, das hier in der Welt sein, so geblendet, dass du die Wahrheit von dir, weil du zutiefst bist, dass du ein erwachtes Wesen bist, nicht siehst. Das ist Verblendung, das ist gemeint. Und das ist mein dritter Punkt, der geht jetzt, damit wir die alten Dinge rund werden lassen können und würdigen, und heilen, therapeutisch auch, die Gestaltgeschäfte abrunden, damit wir das, was rund ist, auch wirklich loslassen können, brauchen wir, völlig klar, ein Wer, die oder der abrundet, loslässt und weitergeht. Also wer ist das Subjekt? Wer ist es, die oder der loslässt? Wir brauchen dieses Kontinuum, das da drin ist. Unseres Modernen würden wir sagen, dieses individuelle Bewusstsein oder etwas poetischer, die Seele, die das tut. Und wir brauchen einen tiefen Respekt, eine tiefe Wertschätzung und Liebe für dieses Kontinuum, das du bist. Der tiefe Respekt, ich meine das nicht narzisstisch, sondern dahinter. Der tiefe Respekt, wer du bist, ist eigentlich die Verneigung vor deinem wahren Wesen und ist so gesehen ein Öffnungstor heraus aus der Verblendung und Verwirrung. Wenn du erkennst, wer du wirklich bist, und dieses wirklich bist kann auch sein, dass du spürst, du hast das noch nicht verkörpert, aber du bist es. Es ist da, Buddha-Natur. Es ist da, das göttliche Wesen in uns, und es will sich aber noch verkörpern. Es braucht noch Zeit, es braucht noch Werden. Solange wie es geschehen mag, alles gut. Nur, dass du siehst, du bist zutiefst dies. Und es ist dabei zu werden. Und das ist das Ende der Verblendung. Das ist respektieren, wer du zutiefst bist, deines erwachten Wesens. Und diese Liebe und Zuwendung braucht es, damit wir loslassen können. Wenn wir das nicht haben, haben wir die Sorge, dass wir in jedem Loslassen uns selbst verlieren. Als vierter Schritt in meiner Zählung, was geschieht, wenn wir das Alte abrunden, bereit sind loszulassen, die Dinge allein zu lassen, sich ihrer eigenen Intelligenz anvertrauen und eine Wertschätzung, Commitment. Wir müssen es deshalb nicht in allen Aspekten lieben und toll finden, ganz und gar nicht. Aber diese Wertschätzung für dieses Wesen in uns haben. Dann, oh Wunder, kann sich was Neues öffnen. Und hier sind wir natürlich wieder gefragt. Das ist ein so gesehen herausfordernder Prozess, initiatisch, Initiation. Das Neue zeigt sich uns. Wenn das Loslassen vollzogen ist, können wir die Wahrheit schauen, nochmal, Paulinus von Nola, ja? Also die Wahrheit, das Neue, aus dem Ursprung, was wir gestern hatten, zeigt sich, Ursprung teilt sich in uns mit und teilt sich oft völlig anders mit, als wir es erwarten. Ich kenne es zum Beispiel, dass ich in die Meditation gehe und habe ein schwieriges Thema und ich erwarte eine Einsicht, die mich transformiert. Ich versuche, mein Altes loszulassen, schön mehr oder weniger, nach diesem Prozess oder Ähnlichem, ist aber nichts. Und dann merke ich, auf der Körperebene passiert was. Meine Körperenergie verändert sich. Im Hara wird es warm, da fängt es an zu strömen. Im Körper kommt ein Vibrieren, da kommt eine Helle. Und daher zeigt sich die Antwort des Ursprungs, des Neuen. Also das wählt Wege, die du nicht vorplanen kannst. Oder in der Meditation und in der Übung passiert gar nichts. Und dann stehe ich auf und kriege einen Anruf und dann sagt mir ein Freund genau das, was ich gebraucht habe. Das ist die Magie des Lebens. Jung würde es Synchronizität nennen. Oder ich schlage das Buch auf von Almas, wo ich gerade weiterlese, und lese genau den Prozess, den ich gerade vor 2 Stunden erlebt habe. Mit der Antwort, nach der ich vielleicht noch gesucht habe. Als Beispiel, also konkrete Beispiele, ich erfinde es nicht, ich kenne das und denke, ihr kennt es auch. Und dieser 4. Schritt bedeutet, also sich, haben wir wieder mal unser geliebtes Loslassen, sich loslassen in das Neue, also sich freigeben, würde ich vielleicht lieber sagen. Ja? Im Englischen würden wir bei dem Schritt 2 sagen, letting go, und hier würden wir sagen, letting be. Das Englische hat es manchmal so schön präzise. Also dich sein lassen, dich freigeben in das Neue. Und das bedeutet eben, dass das Neue wirklich neu ist und nicht die Verlängerung dessen, was wir erwarten. Es gibt einen Weisheitssatz, der das nochmal so auf den Punkt bringt, ein bisschen poetisch, den ich vor Jahren im Tagebuch geschrieben habe. Und erst im Verlust des Weges zeigt sich der Verlust als Weg. Ja, das ist dieser Shift. Das, wo wir überhaupt nicht erwarten, dass die Heilung herkommt, daher kommt sie. Und erst im Verlust des Weges zeigt sich der Verlust als Weg. Das haben wir sehr oft im Leben. Es bedeutet, sich tragen zu lassen vom Neuen, sich tragen zu lassen vom, letztlich können wir spirituell sagen, vom Geheimnis, vom Göttlichen. Theologisch würden wir das in der christlichen Tradition Gnade nennen. Gnade im Griechischen, Charis, das ist der Charme des Göttlichen. Der Charme, der liebevolle, sinnliche Zugewandtheit des Seins an uns. Das ist mit Gnade gemeint. Nichts Demütigendes, sondern was Hebendes. Das Geschenk. Boah, die Gabe des Lebens, so wie die Sonne jetzt an diesem Morgen. Niemand von uns konnte es machen, dass das so ist. Sich tragen lassen vom Licht. Und hier, ihr erkennt es, brauchen wir, das Ganze ist ein gutes Training mit verschiedenen Leveln, das, was wir auf der Stufe 2 vom Loslassen gelernt und geübt haben, mit das alte Loslassen, brauchen wir hier wieder, nämlich uns freizugeben und ein Stück uns loszulassen. Das meine ich mit dem tieferen Loslassen. Das Neue kannst du nur zulassen, wenn du dich loslässt. Vor einiger Zeit waren wir in einem sehr tiefen Retreat-Training hier in der Nähe und einer powervollen Methode. Und dann war ein junger Mann, der sagte dann so, etwas zu cool, fand ich, am Lager, am Feuer. Na, jetzt habe ich schon ganz viel losgelassen. Ich habe das losgelassen, das losgelassen, das losgelassen. Was könnte ich denn jetzt noch loslassen? Dann habe ich ihn angeschaut, sage ich, darf ich frech sein? Sagte er, ja klar. Sage ich, dich. Der hat es richtig geschiftet in der ganzen Gruppe. Das kam so durch mich. Habe ich mir nicht ausgedacht. Sagt er, boah, du hast recht. Und das ist der Schritt, wenn wir uns dem Neuen, dem Ursprung, dem Göttlichen, dem Sein öffnen wollen, braucht es, dass wir uns loslassen als das Wesen, als dass wir uns identifizieren. Es ist interessant, also ich greife immer so gern in die verschiedenen Traditionen, weil ich so integrativ mich verstehe und lehre und glaube, das ist wie unsere Zeit sich weiterentwickelt. Wenn ich in die jüdisch-christliche Tradition greife, hineinschaue, dann gibt es da die Lehre davon, dass niemand, kein geschaffenes Wesen, Gott schauen kann und überleben. Es ist so powerful, dass jedes Wesen stirbt, sogar die Engel. Das ist so die Tradition. Das heißt, wenn wir das ein bisschen runterbrechen, vereinfachen und spirituell, philosophisch auf uns hin anwenden, dann können wir das lesen als, du kannst nicht dasselbe Wesen bleiben, das du jetzt bist, wenn du die Wahrheit schaust. Gott schauen. Ja. Also wenn wir dem Ursprung begegnen, wenn wir dem Sein begegnen in uns, wenn wir der Buddha-Natur in uns wahrhaft begegnen, wenn die Wahrheit aufleuchtet, kannst du nicht du selbst bleiben. Es braucht, dass diese Identifikation stirbt, so dass was Neues geboren wird. Und wenn das geschieht, und das muss keinesfalls immer dramatisch sein, das kann sehr unspektakulär und trotzdem wahr sich anfühlen. Das kann ein Prozess sein von einer mächtigen Erfahrung bei einer Atemreise oder Meditation oder Retreat oder was auch immer. Das kann aber auch etwas sein, das ganz sanft geht über Wochen und Monate, wo du hinterher spürst, wenn ich zurückschaue, bin ich ganz wer anders als da. Und zwar durch genau diesen Prozess, dich dem Sein anzuvertrauen. Und ich glaube, das letzte Reform, stark das ist für den modernen Menschen, weil wir nicht so die Zeiten haben, so wuchtige Erfahrungen zu integrieren. Was es dann braucht, ist, sondern die Falle ist, dass wir das Gefühl haben, jetzt ist gut. Jetzt ist das Neue, der Ursprung, ich habe die Wahrheit geschaut. Okay, was machen wir denn jetzt? Und das ist schneller weg, als du gucken kannst. Und zwar nicht die Erfahrung, nicht die Wirklichkeit, aber unser Zugang dazu. Deshalb braucht es, dass wir dem Neuen, ich nehme jetzt mal ein Wort aus einer anderen modernen Schule, hat mir ein Sommerretreat zu, dem Neuen unseren Montagepunkt übergeben. Montagepunkt bedeutet, klingt so ein bisschen technisch, also aus einer bestimmten Tradition, die das so formulieren. Montagepunkt ist der zentrale Gesichtspunkt, von dem aus du dich selbst und die Welt konstruierst und siehst, interpretierst. Also ob du auf dem Hochstand sitzt oder unter der Eiche oder auf einem Felsen oder am See oder in einem Haus, macht einen Unterschied. Und also der Montagepunkt ist unser The View in der englischen Literatur. Ja? Der Gesichtspunkt, die Sichtweise, ist keineswegs Theorie und intellektuell. Das ist was, was tief ins Leben hineinwirkt. Wenn ich einen Montagepunkt von Macht habe und ich muss alle Macht an mich reißen, werde ich völlig anders unterwegs sein, als wenn ich den Montagepunkt von Heilung habe und ich möchte Heilung in die Welt bringen. Das ist Montagepunkt. Oder den Montagepunkt des Ego, das ich für mich und das kriege ich Panik. Oder den Montagepunkt von einem erwachenden Herzen, das die anderen fühlt und wahrnimmt. Das ist ein Unterschied. Ja. Also der Montagepunkt, der wird uns gleichsam wie angeboten. Das ist ein neuer Identifikationspunkt aus dem Neuen in uns. Und das braucht es, dass wir dem das geben. Und dazu braucht es etwas, und so möchte ich morgen was zu im Teaching sagen, aus unserer Freiheit und unserem Willen. Das geht nicht einfach durch Spüren. Spür mal hin, wo will denn dein Montagepunkt jetzt sein? Das funktioniert nicht. Das, was gerade am meisten spürt, das zieht dich dahin. Das kann aber das Alte sein. Also da brauchst du eine Entscheidung. Ah, ich habe das erfahren, ich gehe jetzt dafür. Und dann kann in einem sechsten Schritt, das war der fünfte, in einem sechsten Schritt, ich habe noch zwei, in einem sechsten Schritt,
Entschuldigung, was war der fünfte?
Der fünfte ist der Montagepunkt. Und im sechsten Schritt, wenn wir das rezipieren, wenn wir das immer wieder in uns setzen, ja, und Montagepunkt in uns geschehen lassen oder diese neue Sichtweise übernehmen, ist also für mich ist der Klassiker die tägliche spirituelle Praxis, möglichst täglich. Ich neige da etwas zum penetranten Pushen. Ich gebe das so. Möglichst täglich, du kannst es auch zweimal machen. Ne? Ja. Also, das ist soweit. Ja, guck, dass du dran bleibst. Ich nehme Zuflucht zur Praxis, aber ich meine es ein Stück auch ernst. Ich denke, ihr seht das. Ja, also dieses wie täglich frühstücken, täglich dich duschen oder zumindest regelmäßig und täglich ins Bett gehen, schlafen und täglich gut für dich sorgen, täglich dich anziehen. So dieses in diesen Rhythmus rein, so meine ich das. Nicht als Druck. Auch nicht, dass du wohin musst, sondern es ist einfach eine nimm es als Feier, als Celebration nochmal. Celebration deines des Neuen in dir. Also Feier. Im Grunde will der Ursprung in dir meditieren. Du meditierst eigentlich gar nicht. Der Ursprung will in dir meditieren. Gib ihm den Raum. Und dann kommt, also das ist nochmal der fünfte kurz, dann der sechste Punkt. Die 6 und 7 sind diese Entfaltungen. Der sechste Punkt ist, dass du daraus schöpferisch wirst. Dass du aus dieser neuen Erfahrung, dass du daraus handelst und lebst. und gestaltest und sprichst und liebst und verkostest und entscheidest und in Beziehung gehst. Das muss nicht immer dein Beruf sein. Das ist ein ganz besonderes Geschenk, wenn wir das mit unserem Beruf verbinden können. Aber für viele von uns gibt es einen Beruf und der ist in Ordnung, der trägt uns in dieser alltäglichen Welt. Und dieser innere Prozess ist nochmal was anderes. Der Buddha sagt so, schau drauf, dass dein Beruf nicht dem widerspricht, was du von innen her lebst. Darum geht es also keinem, nicht den Wesen zu schaden, sondern eher zu nützen. Aber das muss nicht identisch sein mit dieser innersten, tiefsten Qualität. Und aber aus dieser innersten Qualität, wir kommen da oft über das Kreativ-Künstlerische auch rein, mit Menschen zu sprechen oder was zu schreiben oder Musik zu machen oder ein Bild zu malen oder deinen Raum zu gestalten oder eine Reise zu planen oder eine Freundschaft zu beginnen, was auch immer. Schau, was von innen her geschieht. Und dadurch geschieht ein Doppeltes. Einmal, wir bringen etwas in die Welt, was wirklich aus diesem Neuen, aus dem Ursprung ein Segen sein kann. Und das andere ist, wir manifestieren ein Stück diese Erfahrung des Ursprungs in uns, dadurch, dass wir das tun. Wenn du in einer ganz bestimmten Tonart, neu gelernten Tonart, Musik machst, dann bringst du diese neue Tonart in den Raum für andere Menschen. Und gleichzeitig übst du dadurch die Tonart. Es stabilisiert sich in dir, das ist gemeint. Ja, und das siebte Punkt, die sind natürlich jetzt nicht so nacheinander, sondern diesen siebten, das werdet ihr merken, den brauchen wir immer auch zwischendurch. Aber das ist mir nochmal wichtig, das extra Punkt zu nennen, ist diese Entfaltung, dass wir in die Gemeinschaft, also die Erfahrung zu teilen. Die Kostbarkeit der Begegnung, der Beziehungen, der, wie ich seit einiger Zeit nenne, Forschungsgruppen, also Gruppe von gleichgesinnten, gleichschwingenden Menschen, die mit dir zusammen Leben erforschen, in Peer Groups. Es können 3, 4, 5, 7, 6, was auch immer sein. Viele von euch tun das ja oder treffen sich regelmäßig und sei es nur zu zweit, zu irgendwas, was sie praktizieren muss. Kann ja ein ganz breites Feld sein. Ist ja nicht an das gebunden, was wir hier tun, sondern das, was euch kostbar ist. Forschungsgruppe, Leben erforschen, miteinander teilen. Ein neues Wir schaffen, sich vernetzen. Aus meiner Sicht schaffen wir nicht ein neues Wir, wonach unsere Weltstunde auch hungert, dadurch, dass wir vor die Massen treten und die Massen wieder mal irgendjemandem glauben, der ihnen was erzählt. Sondern die Massen, das sind du und ich. Das sind einzelne Menschen, die wach werden und die das selber in die Hand nehmen. Und die sich selber miteinander verbinden. Miteinander. Und die in diesen kleinen Gruppen der Verbundenheit und des sich zu Hause und familiär fühlens, sich dann vernetzen mit anderen. Wir sind keine Masse. Wir sind ein im besten Fall globales Netzwerk von aufwachenden Seelen. Und wir nehmen alle anderen dann mit im Laufe der Zeit. Das wäre meine Vision. Okay, das wäre so der Bogen, 7 Aspekte von Initiation. Die alten Dinge rund werden zu lassen. 1, das, was wirklich rund ist, loszulassen. 2, tiefe Wertschätzung für dich selbst, die du diesen Weg gehst. 3, sich freizugeben in das Hereinwehen des Ursprungs. 4, diesem Hereinwehen des Neuen, dem Montagepunkt übergeben. 5, daraus kreativ sein. 6, und sich miteinander verbinden. 7.